Es ist wieder Zeit für die Zeit der Bestien und heute beschäftigen uns bayerische Bestien. Denn meine liebste Gästin ist die Angela Hassack und die kommt aus?
Angela? Geboren in Landshut, aufgewachsen in Minger.
Okay. Ja, super. Ja. Martin, super. Freue mich. Ja, du siehst, ich kann nicht bayerisch. Ist egal, muss ich auch nicht. Ich bin ja da nicht geboren. Aber du, wie lange bist du da geblieben?
Wie lange? Genau bis zu meinem 18. Geburtstag und seitdem bin ich Stäuberflüchtling, sag ich immer. Dann wurde ich 18, habe direkt einen Führerschein in meiner Hand gehalten und habe den Freistaat mit wehenden Fahnen verlassen.
Ich frage mich, warum.
Das würde jetzt hier zu weit führen.
Okay.
Das wäre ein anderer True Crime Podcast.
Okay, interessant. Ich notiere mir das. Die Angela ist eine ganz tolle Sprecherin und spricht wahnsinnig viel Hörbücher und Werbung und Synchron. Und was sprichst du denn nicht?
Wollen wir mal bei der Wahrheit bleiben. Hörbücher spreche ich nicht. Okay. Also ich spreche Hörspiele, ja, sehr gerne. Genau, aber sonst bin ich eine sogenannte Allrounderin. Das heißt, ich mache Dokus, Imagefilme, Werbung. Ich habe mich jetzt nicht auf eine Sache spezialisiert, genau, und synchron. Ich spreche gern was nur Zeit wird.
Aber Hörbücher nicht. Siehst du, da lag ich falsch. Vergib mir. Ja. Ich dachte, es ist so. Gut, aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Kann ja sein, dass du ab nächste Woche Hörbücher sprichst. Who knows?
Who knows? Who knows? Nee, ich bin mit dem Rest und vor allem mit Synchron sehr gut bedient.
Kannst du uns denn ein paar Beispiele nennen, was man vielleicht kennen könnte, sollte, müsste?
Also in der Werbung war ich ja lange Zeit die Stimme der Deutschen Bahncard und von Swiffer viele Jahre und jetzt von Rebuy und der Butternut Box und genau. Und ja, Dokus spreche ich eigentlich ziemlich viele, also für Arte, Dreisat und ZDF. Da kann man mich eigentlich wöchentlich hören, also in unterschiedlichen Formaten. Früher habe ich lange das Format menschenhautnah gesprochen. Und ja, im Synchron, da bin ich jetzt noch nicht keine feste Stimme. Das heißt, ich mache so ganz viel Trash-TV oder auch meinen Kinofilm. Genau, aber jetzt keine ganz großen Rollen.
Trash-TV, das kommt großartig. Noch. Das muss so einen Spaß machen.
Ja, also ich finde ja... Also ja, wenn man dafür bezahlt wird, so wie die Darsteller oder wir, wenn wir das synchronisieren, dann finde ich das super. Ich finde es ein bisschen seltsam, sich das reinzuziehen von morgens bis abends. Also klar, ich gucke auch mal Sommerhaus der Stars. Das ist mein Trash-TV-Format. Genau, aber sonst bin ich da jetzt nicht so drin in dem Metier. Oder ich meine, was ich da synchronisiere, gucke ich auch manchmal nicht. Ja.
Entschuldige, ja, ich meine tatsächlich das Sprechen. Das Gucken ist auch jetzt nicht unbedingt meins, aber das Sprechen würde mir persönlich, glaube ich, auch Spaß machen.
Ist witzig. Ja, das ist total lustig.
Ja. Wir sind ja ein True-Crime-Podcast, der sich auf Schwarz-Weiß-Fälle spezialisiert hat. Das heißt, alle Fälle bis 1967, weil da hat jemand den Knopf gedrückt auf der Funkausstellung und ab da gab es Farbfernsehen. Und ich habe die Ehre und das große Vergnügen, jedes Mal andere Gäste begrüßen zu dürfen und freue mich diesmal sehr, meine Freundin und wirklich bezaubernde Kollegin Angela dabei zu haben und sie mit illustren Verbrechen aus ihrem Heimatort zu erfreuen, unterhalten, wie auch immer.
Ich denke mir schon, es wird eine sehr giggelige Sendung.
Angela, bei der Recherche, welchen Fall ich nehme, ich habe ewig gebraucht, um mich zu entscheiden. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also gerade das Bayerische, ich sag mal so, je ländlicher es wird,
desto schlimmer, oder?
Desto grausiger die Verbrechen. Halleluja.
Ja, ja. Darum habe ich ja gesagt, ich schäme mich jetzt schon, Johanna. Ich schäme mich.
Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe mich dann natürlich trotzdem für einen Fall entschieden. Einen Fall, der an sich wohl nicht unbekannt ist, den ich vorher aber noch nicht kannte. Und der ist einfach... wild. Da ist auch tatsächlich bei der jetzt Triggerwarnung, ne, da ist alles dabei, was man sich vorstellen kann, bis auf Gewalt gegen Tiere, das ist nicht dabei, aber ansonsten muss ich leider sagen, als Triggerwarnung, da haben wir Inzest.
Entschuldigung.
Brutale Mordfälle, Gewalt gegen Kinder, Gewalt gegen Frauen, also wir haben wirklich alles. Und es ist aber nicht meine krasseste Frage, den ich den ich so gefunden habe, aber der obskurste. Sagen wir es mal so. Mhm. Wir begeben uns in das Jahr 1922. Was denkst du, wie es da so im ländlichen Bereich in Bayern aussah? Auf so einem Einödhof. Weißt du, was ein Einödhof ist?
Na, Pfarreile. Also da steht ja nur ein großer Bauernhof, wenn ich mich richtig entsinne. Also da steht ja sonst nichts drumherum. Ein Dorf wird es ja erst ab mehreren Höfen. Ja, pass auf, Johanna, ist ja logisch. Wenn da nur ein Hof ist, das heißt, du bist da ganz alleine mit deinem Partner oder Partnerin. Wie öde muss das sein?
Ja, das stimmt.
Ja, und dass man da auf skurrile Gedanken kommt, wie gesagt, ich bin auf Sodom und Gomorra vorbereitet.
Ja, ja, okay, sehr, sehr gut. Genau, ich wusste es vorher tatsächlich nicht, was das heißt, ein Ödhof, aber wir begeben uns zu einem Einödhof. Tatsächlich nur ein, so L-förmig, ne, mit so einem Stadel. Mhm. Weißt wahrscheinlich, was Stadel ist?
Ja, Kuhstall.
Ein Kuhstall.
Genau, und einem länglichen Wohnhaus. Und über Wohnhaus und Scheune oder Stall ist noch so ein Dachboden. Aber ansonsten ist das Ganze eingeschossig. Wir sind im April, am 1. April 1922. Da kommt ein Nachbar vorbei, der will einen Motor reparieren auf dem Hof. Das war auch so vereinbart. Und der Schornstein raucht auch und der Ofen ist anscheinend an. Die Kühe muhen auch vor sich hin, der Hund bellt ein bisschen. Und er repariert diesen Motor, obwohl er keinen antrifft von den Bewohnern. Und sagt sich, ja, was soll's, wer weiß, wo die sind, vielleicht auf dem Markt oder so. War ja vereinbart, repariert den Motor, braucht dafür 4,5 Stunden. In den ganzen Stunden ist auch niemand zu sehen oder zu hören, bis auf, wie gesagt, Kühe und Hund. Mhm. Und geht dann wieder. Zwar sind so ein, zwei Türen offen, so eine Stalltür und noch so eine kleine Tür zur Kammer, aber er wundert sich nicht, er ruft nur rein, wundert sich nicht und geht wieder.
Mhm. Wie heißt denn der Hof? Also gehört das einer der Familie Huberschmidt oder?
Ja, der Hof heißt Hinterkaifeck.
Hinterkaifeck?
Hinterkaifeck.
Oh Gott, ich weiß, wo das ist.
Du weißt, wo das ist?
Natürlich. Ja. Es gibt auch noch Hinterkaifeckhofen.
Okay.
Ja.
Das ist okay. Südwestlich, wer es nicht kennt, südwestlich des Dorfes Gröbern. Das müsste man ja dann schon eher kennen. Und im Gemeindegebiet von Weidhofen in Oberbayern.
Ja.
Wieso kennst du das?
Ja, also man kommt viel rum als bayerisches Kind. Ja, auch umliegende Dörfer, Freunde, Ausflüge, genau. Also man guckt sich ja alles mal an mit der Familie sozusagen und so besondere Namen, die bleiben einfach in Erinnerung, ja. Oder wenn du in der Schule irgendwie einen besonderen Trottel neben dir hattest, dann kommt der aus Hinterkaifeckhofen. Also,
ja. Das ist ja spannend. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Finde ich toll, finde ich super. Genau, da drumherum ist auch nicht wirklich ein Dorf, wie du ja gesagt hast, oder eine Gemeinde oder so. Der Hof heißt tatsächlich einfach so, obwohl die Familie anders heißt. Ganz untypisch für Bayern, raten wir mal alle, die Familie heißt Gruber.
Wahnsinn.
Sehr exotisch. Genau. Am selben Tag kommen auch die Kaffeeverkäufer Hans und Eduard, kommen da an, um eine Bestellung aufzunehmen. Das war wohl auch vereinbart. Sehen auch noch, dass das Tor zum Maschinenhaus offen steht, wundern sich noch, gucken auch so ein bisschen durchs Fenster, klopfen an der Tür, reagiert niemand und dann gehen sie auch wieder. Dann fällt auf, dass am 2. April, das ist dann der Sonntag, die Familie Gruber nicht am Sonntagsgottesdienst teilnimmt.
Ja, das ist natürlich, also das fällt auf in Bayern, das ist klar. Ja, wenn du da am Sonntag nicht in der Kirche erscheinst, dann aber ist der Dorftratsch dir gewiss.
Ja, und das ist, also es hätte eigentlich so auffällig sein müssen, dass da sofort jemand loszieht und umfassende Untersuchungen, aber ganz so heftig war es dann anscheinend doch nicht. Mhm. Aber ja, so, es fällt wirklich auf und die halbe Kirche hat sich das Maul zerrissen über die Grubers, die nicht im Gottesdienst waren.
Darf ich kurz was fragen, eine Zwischenfrage? Die Grubers, aus was, also reden wir von Mann und Frau und Kindern? Oder?
Nicht gleich dazu.
Ah ja, okay, gut. Mhm.
Dann sind wir jetzt am Montag, den 3. April. Da kommt der Postschaffner, der Josef, und stellt fest, dass niemand da ist. Wundert sich auch, es wird immer mehr getratscht im Ort, das ist komisch. Und er hört auch die Kühe, aber er hört sie nicht muhen, sondern er hört sie tatsächlich brüllen und auch den Hund bellen.
Na klar, die haben Hunger.
Ganz genau. Er bemerkt auch, als er um den Hof einmal rumging, dass nicht das Maschinentor, sondern die Scheunentür, dass die offen steht. Er wusste aber nicht so richtig, war die jetzt schon offen, als er ankam, oder er war sich nicht sicher. Er dachte, naja, vielleicht wollen die ihre Ruhe haben. Die waren eh so ein bisschen einsiedlerisch. Deswegen macht er sich nicht große Gedanken. Mhm. Aber es, wie gesagt, es spricht sich immer mehr rum. Irgendjemand berichtet dann auch dem Bürgermeister vom Ort, dass da irgendwas nicht stimmt. Da ist keiner zu Hause, ist irgendwie gespenstisch leer, obwohl, wie gesagt, ne, teilweise raucht der Ofen, Kamin und so, aber trotzdem irgendwas stimmt da nicht. Der schickt seine zwei Söhne, Johann und Josef, hin, um mal nach den Rechten zu sehen. Die zwei, bumm, ich weiß nicht, was die gemacht haben, und die meinten, kamen einfach wieder, meinten, no, wir haben keinen gesehen, niemand da. Die sind aber anscheinend nicht ins Haus. Nirgendwo.
Die haben sich nicht getraut. Nicht
genau geguckt.
Ja, ja, ja.
Der Bürgermeister, man kann sich nicht vorstellen, der die Augen verletzt und sagt, ja gut, ich mach's halt selber. Ja, nimmt sich noch zwei Männer mit und gehen in das Gebäude. Und dort finden sie.
Oh Gott, Johanna.
Sie geben später das Protokoll. Also es gibt ja ein Zitat von dem Bürgermeister. Ich gebe es mal kurz wörtlich wieder. In der Einöde hinter Kalfeck, etwa 900 Meter von der Ortschaft Gröbern entfernt, wurden am Montagabend sämtliche Bewohner, das etwa 70 Jahre alte Ehepaar Andreas und Cecilie Gruber, deren verwitwete Tochter Victoria Gabriel, das 9 Jahre alte Mädchen und der 2,5-jährige Sohn der Tochter und die 45 Jahre alte Dienstmagd Marie Baumgartner ermordet aufgefunden.
Wahnsinn, ist ja fast, also das ist ja richtiges Gemetzel, also die ganze Familie ausgelöscht.
Ja. Das Vieh im Stall war losgelassen, sämtliche Behältnisse im Haus waren durchwühlt. Es fehlten auch ein paar Gegenstände, ein bisschen Schmuck, ein bisschen Bargeld. Nun muss man aber wissen, diese Familie hatte durch Kriegsanleihen und durch einen sehr geizigen Lebensstil sehr, sehr viel, also für damalige Verhältnisse, sehr, sehr viel Geld. Auch viel Bargeld. Und das wusste man auch. Die hatten viel Schmuck, viel Bargeld auch im Haus rumliegen. Es fehlte ein bisschen was, aber nicht alles.
Also kein Raubmord.
Das lassen wir erstmal so stehen.
Sherlock Ange ermittelt.
Ja, sehr gut, sehr gut. Gucken wir uns doch mal ganz kurz die Tage vor der Tat an.
Warte, Johanna, wie gefunden? Wie, also hängend, Entschuldigung, oder also weiß man da was genau oder einfach stand da nur.
Erschlagen. Alle waren erschlagen worden.
Okay. Mhm.
Zur Tatwaffe komme ich auch gleich noch. Auch das ist was ganz Obskures, deswegen muss ich da im Detail auf eingehen. Ja, ja. Angeblich wurde so eine Hacke gefunden, blutig und mit Haaren dran, die wohl die Tatwaffe gewesen sein soll. Aber das ist so jetzt die Momentaufnahme. Ja, alle wurden mit einem Werkzeug vom Hof erschlagen. Auch die Kinder.
Brutal.
Richtig, brutal. Richtig brutal. Ja, tatsächlich. Und man muss bedenken, für einen Raubmord oder für Raub ist es in der Regel nicht vonnöten, ein Kleinkind umzubringen.
Auf gar keinen, was hast du gesagt, 2,5? Ja, und das Mädchen war?
Das Mädchen war, die Angaben schwanken zwischen 9 und 7. Sagen wir, sie war 9, ja.
Mhm. Ja gut, also brauchen wir gar nicht drüber reden, wie schrecklich das ist.
Nee.
Aber jetzt aus den Schuhen des Täters gedacht.
Ja.
Eine 9-Jährige kann natürlich einen Täter identifizieren.
Ja, das ist richtig.
Ja.
Aber ein 2,5-Jähriger nicht.
Nee.
In seinem Bett. Ne?
Also haben wir es entweder mit einem richtig psychisch kranken Menschen zu tun oder einfach der hat seinen Scheuter umgelegt, ja, sagt man. Also das richtige Raserei.
Ja. Aber wie gesagt, gucken wir uns kurz die Tage vor der Tat an, springen wir also zurück. Denn im März 1922 redet Andreas Gruber, also der Bauer, ne, der Vater, der Besitzer des Hofes, darüber, dass ihm merkwürdige Dinge auffallen. Zum Beispiel findet er ganz in der Nähe des Hofes, also in Fußnähe, ein Exemplar der Münchner Zeitung. Und er wundert sich, weil diese Zeitung gibt's in der Region überhaupt nicht. Niemand in der Umgebung, er fragt extra den Postboten, niemand in der Umgebung hat diese Zeitung abonniert und niemand hat jemals so eine Zeitung gesehen. Und er wundert sich.
Ja, klar.
Dann entdeckt er, es ist sehr, sehr kalt in dem Jahr, also es liegt wirklich noch Schnee, und er entdeckt im Schnee Spuren, die zu seinem Hof führen, aber nicht wieder vom Hof weg. Dann verschwindet urplötzlich einer der Haustürschlüssel.
Oh Gott, mal der Film in meinem Kopf, Johanna, ja, okay.
Und?
Der muss sich ja dann, warte, reingeschlichen haben und gewartet haben, wenn es nur eine Fußspur hingibt. Der muss sich ja irgendwo auf dem Hof versteckt haben.
Möglich.
Möglich. Okay, ja, erzähl weiter.
Dann, ja, ja. Du, also wie gesagt, es ist, also ich bin von einem ins Hundertste gestolpert in diesem Fall. Ach. Dann wird ein Vorhängeschloss aufgebrochen und im Stall wird eins, wirklich nur ein Rind losgebunden. Das flieht aber nicht, sondern es flieht dann da halt noch rum. Und man bemerkt es und bindet es wieder an. Und dann berichtet seine Tochter, dass sie jemanden gesehen hat, der vom Wald aus das Anwesen beobachtet. Ein Mann mit einem Schnäuzer, mit einem großen Schnauzbart. Aber jedes Mal, wenn man sich ihm nähert, ist er verschwunden. Als sie dann auch in einer Nacht auf dem Dachboden über ihrem Schlafraum Schritte hören, geht Andreas Gruber wirklich los und durchsucht das Gebäude, durchsucht alles. Den Dachboden, den Stall, die Scheune, wirklich alles, was auf diesem Gelände ist, wird durchsucht.
Mhm. Logisch, ja klar.
Logisch, genau. Ist ja klar. Ja. Man fühlt sich
auch machen. Machen.
So ja, kommt ja jetzt alles zusammen. Aber er findet nichts und niemanden. Er erzählt mehreren Menschen von diesen Beobachtungen. Man sagt, also die Nachbarn sagen, pass auf, hol die Polizei oder wir kommen auf deinen Hof, wir durchsuchen das alles nochmal gemeinsam, ja, bewaffnet. Lass uns auf Nummer sicher gehen. Mhm. Und was macht der Andreas Gruber?
Nix.
Will ich nicht? Machen wir nicht? Ja. Nein. Ich bin gestandener Mann. Ich bin 70. Ich schaffe das alleine. Mhm. Aber wie gesagt, die Angebote waren da.
Auch ein sehr bayerisches Denken. Ja, das regeln wir alleine. Es darf keiner mitbekommen. Oder ne, wenn irgendwie, naja, ne, das war wahrscheinlich so der reichste Hof in der Umgebung.
Ja.
Und ja, da hat man gleich Sorge um sein Ansehen. Aber warum hat es dann allen erzählt? Weißt du, der Tratsch muss ja trotzdem da sein.
Ja, das ist
so bayerisch.
Ja, das ist so.
Ich komme aus einem sehr kleinen Ort in Thüringen und da ist es ganz genauso.
Ja, da, also ja, Menschen sind ja überall gleich. Ja.
Das ist tatsächlich so. Dann sagt eine Schulfreundin des kleinen Mädchens, der Cecilia, die, wie gesagt, 9 oder 7, wir einigen uns mal auf 9 ist, sagt aus, dass ihre Mutter in der Nacht vor der Tat nach einem sehr heftigen Streit vom Hof geflohen sei und man habe sie Stunden später im Wald gefunden und wieder zurückgebracht auf den Hof.
Wie gefunden? Also?
Na, man hat sie wohl gesucht, die Familie hat sie wohl dann gesucht und hat sie im Wald gefunden und zurückgebracht.
Okay. Mhm. Vielleicht ein Techtelmechtel mit dem Zugrosten, also mit einem Städter.
Du, wenn es nur so gewesen wäre. Wenn es so gewesen wäre.
Ja, hat die was gesagt, mit wem sie sich da getroffen hat, oder?
Nein.
Nein? Okay.
Nein.
Komisch.
Der Mordtag oder der Tattag ist der 31. März 1922. Das ist ein Freitag. Mhm. Und am Nachmittag kommt die neue Dienstmagd Maria Baumgartner auf den Hof an. Ihre Schwester bringt sie und verlässt den Hof nach kurzem Aufenthalt wieder, ist vermutlich damit auch die letzte Person nach dem oder den Mördern, die Bewohner lebend gesehen hat. Und kurz nach der Ankunft der Dienstmagd geschieht diese Tat.
Mhm. Könnte ja auch sehr mit ihrem Zusammenhang stehen, ne?
Es ist auffällig. Es ist auffällig. Ja. Als dann die Polizei eintrifft, stellt man fest, dass das Vieh noch nicht sehr lange da steht ohne Betreuung, ohne Futter oder ohne gemolken zu werden. Die wurden spätestens am Vortag noch getränkt und gemolken und gefüttert. Dann entdeckt die Polizei, dass der gesamte Brotvorrat aufgebraucht ist und das Fleisch aus der Vorratskammer frisch angeschnitten ist. Das konnten sie noch feststellen. Ansonsten finden sie aber noch sehr viel Bargeld. Und auch Gold und Silbermünzen.
Das ist das Komische. Also Gold und Silbermünzen. Das finde ich das Komische. Mhm. Ja, wir sind ja jetzt wieder am 3. April, ne?
Wir sind jetzt, ich ordne es mal zeitlich ein, genau. Ja. Die ersten Polizisten, die am Tatort eintreffen, die kommen tatsächlich am 4. April gegen 18 Uhr.
Mhm.
Das sind Beamte der Gendarmerie-Station Hohenwart. Die brauchten auch ein bisschen. Und die waren aber erstmal damit beschäftigt, und zwar stundenlang, die ganzen Schaulustigen, die sich da schon eingefunden haben auf dem Hof, zu vertreiben und fernzuhalten.
Ja.
In der Polizeidirektion München ging die Meldung über diesen Fall am selben Tag ein, am 4. April, aber erst um 18.15 Uhr. Die machten sich zwar sofort auf den Weg, tatsächlich. Also ein Kriminaloberinspekteur machte sich mit 6 Beamten auf den Weg. Es war so ungefähr 70 Kilometer entfernt. Die kamen nachts um 1:30 dann beim Bürgermeister an und haben sich aber gesagt, mitten in der Nacht machen wir jetzt keine Tatortbegehung. Wir gehen bei Sonnenaufgang, gegen 5.30 Uhr, gehen sie also zusammen los. Jetzt ist die Frage, hat jemand in der Zwischenzeit, bis da die Polizei eintraf, den Tatort gesichert, Spuren gesichert, aufgepasst, dass da keiner reinlatscht?
Du hast ja vorhin erzählt, da kam ja schon die Polizei, also die örtliche Polizei.
Ja, ja.
Jetzt reden wir ja von der Kripo in München.
Ja, jetzt reden wir von der Kripo in München, genau. Aber genau. Ich meine, bevor die Polizei eintraf, weil da ist eine zeitliche Diskrepanz. Also der Bürgermeister war ja da mit seinen 2 Jungs. Und bis dann jemand wirklich sozusagen Polizeiinspektoren da waren, verging eine gewisse Zeit. Und wie gesagt, die waren erstmal damit beschäftigt, die Schaulustigen wieder zu verscheuchen.
Gut, aber in dessen Zuge hätten sie ja den Tatort sichern können eigentlich.
Ne? Das ist richtig.
Bis die Kripo
kommt. Hätten sie machen können.
Ich höre es schon, Johanna, ich höre es schon.
Ja, ich bin auch nicht sehr subtil. Haben sie nicht, wirklich.
Haben sie nicht.
Also sie haben sich erstmal dem Dachboden gewidmet, der ja durchgängig über Wohnhaus, Stall und Scheune verlief. Also da gibt es keine Zwischentüren oder so. Und da finden sie ganz viel Heu. Der Boden war komplett mit Heu bedeckt, was er wohl normalerweise nicht ist. Anscheinend um Schritte zu dämpfen. Zumindest haben sie das so interpretiert. Ich bin jetzt ländlich nicht so bewandert und weiß nicht, ob auf dem Dachboden nicht generell, also in meiner Vorstellung liegt auf dem Dachboden, auf dem Land generell immer Heu.
Ja. Natürlich, aber es ist ja auch, ich glaube, saisonbedingt, oder? Also so, wie ich mich dran erinnere. Ich bin jetzt auf keinem Bauernhof groß geworden, aber du hast ja nicht das ganze Jahr über Heu. Aber meine These, dass sich da jemand versteckt hat und die Familie beobachtet hat oder ausgekundschaftet hat für die neue Magd, die gekommen ist, macht ja dann Sinn, wenn jemand das Stroh verteilt hat, um seine Schritte zu verdecken.
Das würde dann tatsächlich Sinn machen, das ist richtig. Es waren wohl auch einige Dachziegel so verschoben, dass man das gesamte Hofgelände gut überblicken konnte. Und in einem Heuhaufen fanden die Beamten 2 Mulden, die so aussahen, als ob sich da 2 Personen befunden hätten. Längere Zeit. Ne?
Oh, gruselig. Stell dir mal vor, jemand beobachtet, nein, nicht nur Entschuldigung, beobachtet, sondern ist schon in deinem Haus und kundschaftet aus, wann gehst du zu Bett, wann sind deine Essenszeiten, wann kommt das 9-jährige Kind vielleicht von der Schule, also wann habe ich die ganze Familie zusammen, um diese Tat zu begehen. Oh, ist das gruselig.
Ja,
ist
gruselig. Ja. Dann haben wir noch dieses Stephen King Shining Setting mit dem Einödhof. Boah, im Winter.
Ja, jetzt verstehst du vielleicht, warum ich nach Berlin gegangen bin. Da fühle ich mich einfach sicherer.
Schneid's nicht. Ich verstehe es sehr gut. Ich bin ganz bei dir. Ja. Jetzt wurde natürlich umfassend ermittelt, weil so ein 6-fach Mord, das ist schon eine heftige Nummer. Und natürlich hatten die Leute in der Umgebung auch Angst. Die Beamten waren sehr erpicht, schnell einen oder mehrere Täter zu präsentieren zu können. Natürlich hat man zuerst gesagt, das waren Hausierer oder Hamsterer, die sich dort in der Nähe herumtrieben, die das gewesen sein müssen. Ne? Man hat ja oft diese Vermutung, es müssen, da hat man ja diesen beleidigenden Begriff für Roma und Sinti verwendet, das müssen die gewesen sein oder eben Hausierer oder Obdachlose.
Ja, so Vagabunden halt einfach.
Vagabunden, genau, ja. Ganz genau. Genau. Es wurde sogar bereits am 8. April eine Belohnung ausgesetzt. Und zwar eine selten so hohe Belohnung. 100.000 Mark. Das ist unfassbar viel Geld. Das ist, als ob heute eine Belohnung ausgelost werden würde, schon 2 Tage nach dem Mordfall, in Höhe von 1,5 Millionen Euro.
Ja, also für damalige Zeit wahnsinnig viel Geld. Aber bedenke, ne, wir haben Kinder mit im Spiel. Also, dass man natürlich wollte, den Täter sehr schnell zu finden und den Fall aufzuklären, kann ich schon auch verstehen. Aber 100.000 Euro sind schon...
Ja, ist eine Ansage.
D-Mark, Entschuldigung.
Nee, Moment. Reichsmark.
Reichsmark.
Reichsmark, Reichsmark.
Ja, ja. Euro.
Ja. Bei den Ermittlungen wird jetzt auch etwas eingesetzt, was zu der damaligen Zeit eigentlich nicht mehr so beliebt war, aber durchaus noch üblich, und zwar ein Medium. Wie dieses Medium an die Schädel der Opfer kam, kann ich dir nicht sagen, das ist nicht bekannt, aber das Medium kam daran, und mit den Schädeln der Opfer wurden jetzt spirituelle Sitzungen durchgeführt, um den Täter zu finden.
Okay. Also das ist ja wirklich, die kann ja nur, also normalerweise nimmt doch die Polizei oder der Leichenwagen dann die Menschen mit, die Toten mit. Dann kommen die doch erstmal in die Gerichtsmedizin. Auch 1922 wird es das auf jeden Fall schon gegeben haben, natürlich. Und dann muss man die ja, weil man vielleicht keine weiteren Wunden wie, weiß ich nicht, blaue Flecke oder bei der Frau dann Vergewaltigung oder so festgestellt haben konnte, das Medium eingesetzt haben?
Tatsächlich muss man sich auch vor Augen führen, dass die der Aberglaube zu der Zeit auch noch sehr stark war, dass sich in der Pupille im Auge des Opfers als letzten Blick sozusagen das Bild des Mörders eingebrannt hat und deswegen die gerne die Pupillen der Opfer fotografiert hat, um zu sehen, ob sich das Bild des Mörders zeigt. Das war damals tatsächlich noch nicht gang und gäbe, aber es war tatsächlich nicht unüblich. Das gab es damals noch, 1922.
Ja. Mhm. Heute macht man DNA-Test.
Heute würde man eher in Richtung DNA-Test, ja, finde ich auch so ein bisschen zuverlässiger. Ja, aber natürlich gab es die Gerichtsmedizin. Es gab einen Ort, wo die Leichen hingebracht worden sind, auch obduziert worden sind. Man hat sie obduziert. Die erste Leichenschau fand tatsächlich noch am Tatort statt, auf dem Küchentisch. Also, ne, wo der Arzt wirklich den ersten Blick drauf geworfen hat, um zu sagen, woran sie gestorben sind. Und keines der Opfer hat irgendwelche anderen äußeren Gewalteinwirkungen, außer die Schädeldecke, die halt erschlagen, also ne, wo sie erschlagen worden sind, und ein, zwei Anzeichen von Todeskampf. Sonst.
Ah, okay.
Genau. Mhm. Sonst waren die Opfer tatsächlich unberührt, kann man so sagen. Genau, und die Auffindesituation war auch folgendermaßen: Das Ehepaar und deren Tochter lag in der Zwischentür zwischen Wohnhaus und Scheune. Die Magd war im Wohngebäude, das kleinere Kind auch. Das größere Kind war wohl auf dem Weg zur Scheune und ist dort getötet worden. Und man kann aber nicht mehr mit Sicherheit sagen, welches jetzt genau das erste Opfer war, welches das letzte. Die Vermutung ist, dass das Ehepaar sozusagen die ersten beiden Opfer waren.
Also Oma und Opa.
Ja, Oma und Opa, ja, richtig. Genau. Wobei Oma und Opa trifft es auch in dem Fall nicht so richtig. Also auch. Aber die waren auch noch was anderes, zumindest der Opa.
Ja, das, ja, schon klar. Ja. Gottes Willen.
Kommen wir dann mal.
Oh Gott. Mir ist ganz schlecht.
Ja, oder es ist.
Das ist ja furchtbar.
Kommen wir doch mal zu den jetzt schnell ins Auge gefassten Hauptverdächtigen. Es gibt viele. Aber ich werde es mal auf die drei Hauptverdächtigen jetzt beschränken. Mhm. Die Tochter der Bauern ist ja verwitwet. Ne? Yep. Ihr Ehemann ist Karl Gabriel und er ist während des Ersten Weltkriegs gefallen. Mhm. Aber niemand glaubt, dass er wirklich tot ist. Immer wieder behaupten unabhängig voneinander Leute und auch Kriegsheimkehrer aus der Region, dass sie ihn gesehen haben, sogar noch. Also später, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, behaupten noch Kriegsheimkehrer, dass sie ihn gesehen haben, dass sie ihn kennengelernt haben. Ein paar behaupten auch, dass Karl Gabriel seine Identität mit der eines gefallenen Kameraden vertauscht hat, um nach Hause zu fahren und um sich an seiner Frau zu rächen. Denn er hat zwar die Vaterschaft des Kleinen anerkannt, hat sie dann aber wieder zurückgezogen und hat gesagt, ich weiß, wer der wahre Vater ist.
Oh ja, das macht Sinn. Und das ist vielleicht auch der Mann im Wald.
Vielleicht. Möchtest du raten, wer denn der eigentliche Vater des kleinen Jungen ist?
Ja, der Papa, also ihr Vater wahrscheinlich. Also beide Kinder, oder? Von der Tochter und dem kleinen Sohn.
Ja.
Ja, und damit keine Schande über die Familie kam, oder?
Nee? Es kommt dann raus, dass der Karl Gabriel hat seinen Schwiegervater vor dem Ersten Weltkrieg schon mal angezeigt wegen Blutschande.
Ah.
Denn der soll zu seiner Tochter Victoria heißt sie übrigens, denn der soll zu seiner Tochter bereits ein, schön ausgedrückt, Verhältnis haben, seitdem sie 16 ist.
Oh Gott.
Seitdem sie 16 ist, soll er ein Verhältnis, beziehungsweise ein Missbrauch, kann man ja nicht anders sagen, mit seiner Tochter haben. Und von ihm soll also auch der kleine Junge sein. Und Karl Gabriel, also der Mann von der Victoria, hat, wie gesagt, seinen Schwiegervater angezeigt. Und der Schwiegervater hat ein Jahr Zuchthaus bekommen. Wegen Blutschande.
Ein Jahr nur?
Ein Jahr.
Wahnsinn, was das für Zeiten waren, oder? Also
das Schönste ist ja, die Victoria wurde auch verurteilt. Wegen Blutschande.
Weil sie mitgemacht hat, oder was?
Nee, weil sie beteiligt war.
Also wirklich?
Ja, sie hat einen Monat Gefängnis bekommen. Ja.
Gott, dann wirst du noch bestraft. Also, ja. Von Frauenrechten brauchen wir zu der Zeit überhaupt gar nicht sprechen.
Nee, da brauchen wir tatsächlich, da findet sich nichts. Das können wir, glaube ich.
Da findet sich nichts, ja.
Nichts. Ja, es ist wirklich unfassbar. Aber der kommt ja nach einem Jahr wieder raus und seine Tochter ist ja nach einem Monat wieder frei. Und da beginnt dieses, in Anführungszeichen, Verhältnis, also dieses absolut toxische, missbräuchliche Verhältnis wieder von vorn. Und man sagt dann auch, diese zwei Mulden im Heu, die werden eher dem Liebespaar zugeordnet als möglichen Tätern oder Leute, die angeblich da waren, um den Hof zu beobachten.
Also was meinst du jetzt mit Liebespaar? Also dem Vater, der nichts gelernt hat?
Vater.
Ja, okay.
Die sollen sich also regelmäßig im Heu vergnügt haben. Und deswegen geht man dieser Spur nicht weiter nach.
Ja, das wussten natürlich auch alle.
Das wussten alle.
Das im Dorf, die Leute wissen das.
Ja, natürlich, er ist ja verurteilt worden. Das war ja, es stand auch in der Zeitung. Also es waren überhaupt keine News für irgendjemanden. Das wussten alle. Ja. Ganz klar. Und
die Mutter hat ihn natürlich auch nicht vom Hof gejagt. Das hat man zu der Zeit gar nicht gemacht.
Nein.
Ja. Boah, Johanna, ist richtig schlecht. Ja, und das Karl, wie heißt er?
Karl Gabriel.
Karl Gabriel, der vom Krieg zurückkommt.
Ja, gut.
Der wollte vielleicht seine Freund oder seine Ex-Frau, Freundin und die Kinder von diesem Vater befreien und hat, vom Großvater, sage ich jetzt mal, und hat keinen anderen Ausweg vielleicht gefunden oder wollte die Kinder schützen oder, ja.
Aber es gibt keine Anzeichen für Kampf oder für ein irgendwas, was ausgeartet ist, gibt es nicht.
Ja, das spricht ja dafür, dass er es war. Weil die kannten ihn ja.
Naja, guter Punkt. Guter Punkt. Gucken wir uns erstmal den zweiten
an. Ja, gucken wir uns erstmal den zweiten an.
Der zweite. Es sind heute viele, viele Namen. Ich hoffe, ich verwirre euch nicht damit. Ich gebe mir Mühe. Ich lasse auch ganz viele Namen weg. Ich hoffe, wir sehen noch durch. Also, zweiter Hauptverdächtiger, der heißt Lorenz. Ich mache auch mal jetzt nur Vornamen, weil Nachname ist in dem Fall uninteressant. Auch wenn er einen lustigen Nachnamen hat, Schlittenbauer. Also, der Lorenz war der Ortsvorsteher von Gröbern und gilt ganz schnell als Hauptverdächtiger. Er soll nämlich kurz nach dem Tod seiner Frau ein Verhältnis mit der Victoria Gabriel gehabt haben und gilt ebenfalls als möglicher Vater des kleinen Jungen. Er erkennt zwischendurch sogar auch die Vaterschaft an. Das muss ein Bild des Vaterschaftsanerkennen und Aberkennen gewesen sein in den 2,5 Jahren. Er erkennt es zwischendurch an, widerruft sie dann aber wieder und zahlt auch nie Unterhalt. Er soll nach der Tat irgendwie Andeutungen bezüglich der Morde gemacht haben.
Inwiefern?
Er war mit dabei, als die Toten gefunden worden sind. Mit dem Bürgermeister und dem anderen. Da war er einer der drei Männer. Der war mit dabei.
Ah, okay.
Und zwei Männer haben ganz schockiert den Stall verlassen und denen ging es auch nicht gut. Und er ist drin geblieben und lief dann wohl durchs Haus und schien sich sehr gut auszukennen in dem Haus und soll dann auch die Haustür von innen mit einem Schlüssel aufgeschlossen haben.
Na klar, er hatte ja ein Verhältnis mit Victoria.
Angeblich.
Ja, ja.
Er gibt an, der Schlüssel habe im Schloss gesteckt. Aber das ist eben der Schlüssel, der in den Tagen vor der Tat plötzlich weg war. Wir erinnern uns, ne? Kurz vor der Tat,
ja, ja,
er hat gesagt, da ist ein Schlüssel verschwunden.
Ja, du hast gesagt, ja, alles stand offen, genau, und der Schlüssel war weg.
Er wohnte auch tatsächlich nur 350 Meter entfernt. Der hätte also problemlos den Hof sozusagen ausspionieren können, ne? Hätte sich also unbemerkt zwischen seinem Anwesen im Hof bewegen können. Aber der Kohl spricht halt wieder dagegen mit diesen Schritten im Haus und mit dem Dachboden.
Ja. Wollte gerade sagen, man hätte ja dann Spuren zurück zu seinem Haus finden müssen.
Richtig. Das hätte man finden müssen. Dann soll er sich am Stammtisch so ein bisschen nach so ein, zwei Schnäpperchen mehr, soll er sich wohl zum Mord geäußert haben und ab und zu in die Ich-Form gerutscht sein. Also sowas wie, der hat nicht gesagt, der Täter hat sogar den Jungen erschlagen oder hat sogar die Dienstmagd erschlagen, sondern sowas wie, ja, ich habe sogar die Dienstmagd, ich meine, der Täter hat sogar die Dienstmagd erschlagen. Solche Äußerungen, was natürlich schwierig.
Ja, aber jetzt denken wir mal, Lorenz heißt er, ne?
Mhm.
Lorenz war unheimlich verliebt in Victoria.
Mhm.
Und wollte sie befreien.
Mhm.
Vielleicht, wenn man so emotional ist, dann kann man schon mal in die, ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Oder, ich weiß ja jetzt noch nicht, wer der Dritte war, oder sie waren es alle drei. Man hat sich zusammengetan und wollte diese Blutschande-Familie einfach ausrotten.
Diese Familie, das ist ein ganz guter Punkt. Diese Familie war unglaublich unbeliebt im Ort.
Ja klar, das waren schon mal die Reichsten, sind eh nicht die beliebtesten.
Dann waren sie auch noch geizig wie die Hölle. Wirklich, dafür waren die absolut bekannt. Geizig. Die haben auch immer Schwarzarbeiter eingestellt für Hilfsarbeiten. Und auch nur immer ganz kurz und haben die auch ganz, ganz schlecht bezahlt. Also dafür waren sie bekannt.
Mhm. Ja, und als Karl rausgefunden hat, dass beide Kinder nicht von ihm sind, die Tochter und der Junge, und Lorenz erst gedacht hat, der Kleine ist seiner und dann doch wieder nicht. Also ich bin auf der Theorie jetzt, sie haben sich zusammengetan. Ja, weil der Großvater, indem er ja seine Tochter geschwängert hat, hat er ja eigentlich schon, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber schon den nächsten Nachwuchs für ihn herangezeugt. Ne? Er hat seine Tochter das erste Mal mit 16 vergewaltigt, die Kleine war 9. Die Männer wollten vielleicht die Kinder auch einfach schützen, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen.
Könnte sein. Der dritte Verdächtige wirkt erstmal wieder so, entschuldigt bitte, wenn ich das sage, so typisch dieses Denken zu der damaligen Zeit. In der Nähe gab es eine Kreisheil- und Pflegeanstalt.
Mhm.
Und da ist jemand entflohen. Der Bäcker Josef. Damals hat man gesagt, geisteskrank. Den Begriff möchte ich jetzt nicht mehr verwenden.
Ja, bitte.
Ich kann dir nicht sagen, oder ist mir leider nicht überliefert, an welcher Krankheit oder was sein genauer Zustand oder seine Diagnose war. Ich glaube auch nicht, dass man zu der Zeit eine umfassend logische Diagnose gemacht hat. Wir nennen ihn einfach Josef und gucken ihn uns an. Also diese spirituellen Sitzungen mit dem Medium.
Ja.
Das Medium hat ihn als Täter genannt. Das Medium hatte neben den Schädeln mehrere Fotografien, um die 20, und hat sein Foto rausgepickt und hat gesagt, er war's. Wer auch immer das ist, ich kenne ihn nicht, aber das ist der Täter.
Gut, aber so ein Medium geht halt danach, also sorry, aber
müssen wir nicht,
nach Gefühl, ne? Nach Gefühl.
Der ist das mir nicht, der hat eine komische Locke, den nehme ich. Ja, sicher.
Ja, und ne, man wusste schon, ne, er ist der Mensch irgendwie mit einer psychischen Herausforderung, der auch gerade irgendwie da rausgeflohen ist. Also das ist mir ein bisschen zu einfach.
Mhm. Mhm. Aber der Josef war bereits 1919 tatsächlich an einem Mord beteiligt. Also man konnte ihm eine eindeutige Beteiligung nachweisen. Er gilt als sehr gewaltbereit.
Mhm.
Schlägt auch wirklich immer wieder zu und langt richtig zu. Er hat sich sein Geld damit verdient, dass er Bauern abgezogen hat, betrogen hat. Und diese Diagnose bezieht sich eigentlich nur darauf, dass er bei der Festnahme oder nach Festnahme die Nahrung verweigert hat und der sogenannten Haftpsychose verfiel, so dass man ihn eingeliefert hat in eine Heil- und Pflegeanstalt. Ich glaube, dieser Begriff geisteskrank, den hat man damals sehr, sehr schnell, also mit viel Überblick.
Ja, glaube ich auch.
Ne?
Ja.
Mhm. Aber auch bei Gewalttätern hat man ihn sehr, sehr schnell gemacht und man kam dann in so eine Heilanstalt, so eine genannte, und dann war meist Ende Gelände und man kam dann nicht mehr raus. Ihm gelang die Flucht. Man hat also versucht, ihn zu finden. Weil man wusste, der ist entflohen, kurz vorher, und der ist gewaltbereit und wohnt in der Nähe. Also muss man ihn jetzt suchen. Es wurde auch eine hohe Belohnung ausgesetzt. Die ganze Umgebung hat ihn gesucht.
Ja klar, alle waren scharf auf diese 100.000 Reichsmark.
Oh ja.
Na? Und man wusste, der ist entflohen. Also Menschen machen sich's ja dann auch manchmal sehr einfach.
Ja.
Naja, klar. Dann kam man schnell auf ihn.
Ja.
Da ging bestimmt eine Hetzjagd los.
Da kann es jetzt wirklich
vor. Ja, ja.
Wobei sich die Hetzjagd dann auch schnell verteilte, weil sämtliche Männer, die vorher schon mal durch Gewalttaten aufgefallen sind, wie zum Beispiel auch Tagelöhner oder Vertreter oder ähnliches, egal was, wurden jetzt tatsächlich verhaftet oder gejagt oder zumindest verhört oder verdächtig. Und also die gesamten Männer eigentlich in der Umgebung waren zu dieser Zeit, wurden zu dieser Zeit ihres Lebens nicht mehr froh, weil eigentlich fast alle verdächtigt wurden.
Ja, aber das Motiv. Wie hieß der dritte nochmal, Johanna? Entschuldigung.
Aber den konnte ich ja, wie gesagt, es sind ja sehr, sehr viele Namen. Der dritte hieß Josef.
Josef. Was ist Josefs Motiv?
Gibt's nicht.
Ja.
Gewaltbereitschaft.
Ja, okay.
Diebstähle. Wobei, wie gesagt, die Tat wurde am 31. März begangen. Am 3. bzw. 4. April kamen ja erst Leute und wurden die Leichen aufgefunden. Mhm. Und noch am 3. wurde ja bekannt gegeben, dass der Kaminrauch, dass der Hof lebendig wirkt, und dass auch noch das Vieh gemolken wurde. Das heißt, eins ist klar, der oder die Täter waren vom 31. März bis zum 3. April im Gebäude. Mhm. Auf dem Hof. Das ist erwiesen.
Aber man konnte nicht feststellen, ob die Personen auf dem Hof, die Familie nach und nach ermordet wurden, oder?
Doch, man konnte feststellen, dass alle auf einmal ermordet worden sind.
Alle auf einmal, okay.
Ja. Mhm. Ja.
Okay.
Das heißt, der oder die Täter haben tagelang mit den Leichen, die auch übrigens teilweise bedeckt waren beim Auffinden. Mhm. Also ein paar der Leichen waren zugedeckt.
Weißt du welche?
Das Ehepaar war, also die ersten, die man auffand, die Magd waren nicht zugedeckt und die Kinder waren nicht zugedeckt. Ich glaube, die anderen waren zugedeckt.
Mhm.
Und wie gesagt, wenn das ganze Geld gefehlt hätte, die ganzen Wertgegenstände und auch noch Essen, wäre es eine andere Nummer. Aber da noch so viel Geld im Haus war, ich glaube, über 1.800 Mark waren noch im Haus, was sehr, sehr viel Geld ist.
Ja.
Also zur damaligen Zeit noch mehr als heute. Das sind heute nahezu 10.000 Mark. Das ist viel Geld. Also wenn man sich tagelang dort aufhält und es aber auch nicht ganz geschickt versteckt, sodass man es wirklich nicht finden konnte. Es war in irgendeinem Regal hinter einer Tasse oder was.
Ja.
Das heißt, man hätte es finden können. Erst recht innerhalb von 3 Tagen.
In der Keksdose. Ja, aber das spricht ja dafür, dass es wirklich um die Familie ging. Also es ging nicht um ihr Geld, um ihren Reichtum, sondern es ging wirklich um diese Blutschande.
Es ging um die Familie, definitiv. Weil, wie gesagt, die Leichen zugedeckt, dann alle, selbst die Kinder, bestialisch töten, die ganze Zeit dabei sein und noch 3 Tage lang in diesem Haus sein, weiß ich nicht, ist schräg, aber es hat was Persönliches, absolut.
Absolut, genau. Und vielleicht blieb man dort, weil man erstmal nicht wusste, wohin oder weil man so aufgewühlt war oder den Schein noch wahren wollte oder keine Ahnung, ne? We don't know. Aber das war ein sehr, sehr persönlicher Mord.
Das ist richtig.
Und man hat ja damals auch gedacht, Entschuldigung, wenn ich das noch hinzufügen darf, dass sich das weiter vererbt.
Ja, das ist richtig. Wie gesagt, aber es wussten ja seit Jahren alle, also die Verurteilung des Inzests war 1915, also 7 Jahre vorher. Diese neue Magd, die angefangen hat, Gerüchten zufolge hat die alte Magd gekündigt oder ist vom Hof gegangen, weil sie Vater und Tochter im Heu erwischt hat.
Ja, da wollte keiner hinzudienen.
Nee. Das ist also sehr, sehr schwierig. Kommen wir doch mal zum, wenn wir vom Motiv reden, folgt man dem Geld? Wer erbt denn?
Mhm. Stimmt.
Es gibt ja einen Erbschein. Ne? Das war relativ gleichberechtigt aufgeteilt, das Vermögen. Das zu einer Hälfte die Familie von dem Andreas Gruber, also dem Großvater oder Vater, und zum anderen die andere Hälfte mütterlicherseits sozusagen weitergegeben werden sollte.
Mhm.
Nun sind aber alle Erben quasi tot.
Und sie war ja nicht verheiratet, oder, Johanna? Also es ist... Sie war ja verwitwet, wie du gesagt hast.
Seine
man
Tochter.
Ja dachte,
seine
Karl,
Tochter ist verwitwet.
Genau.
Ja.
Genau. Aber das wäre die erste gewesen, die geerbt hätte.
Richtig.
Und dann die Kinder. Oder der Vater der Kinder.
Ja.
Und der ist ja auch tot, wie wir wissen.
Ja.
Und Karl dachte man ja, ist im Krieg gefallen.
Ja.
Aber wäre er dann noch der Erbe?
Ja, wenn er der einzige Verwandte gewesen wäre, wäre er
schon, oder?
Ja, ja. Ja. Mhm. Mhm. Tatsächlich hat die Familie auch noch zahlreiche Schwager und Cousins und Schwibschwager und so. Mhm. Und der Josef Gabriel, das ist der Schwager von der Victoria.
Ja.
Der erbt schlussendlich noch im gleichen Jahr dieses Anwesen, was 3 Millionen Mark wert ist.
Ja klar, so ein Hof, der ist schon was wert. Ja.
Der ist was wert. Das Problem ist nur, dass niemand diesen Hof oder dieses Gelände betreten will. Niemand.
Klar, nee.
Kriegst du es auch nicht
logisch
verkauft.
Nee.
Also beginnen die verbliebenen Familienmitglieder im Februar 1923 den ganzen Hof abzureißen. Mhm. Auf dem Dachboden, unter Dielenbrettern, im sogenannten Fehlboden. Kennst du den Begriff?
Ja. Ja.
Mhm. Ach krass. Super, was du alles weißt, finde ich toll.
Ja. Ich weiß nicht.
Doch, ich will, ja, so
Begriffe. Inselwissen.
Egal. Finden Sie eine, vielleicht kennst du es auch, Reuthaue.
Nein, das weiß ich jetzt nicht, was das ist.
Ja, das ist so eine Art Hacke. So ein bisschen verwandt mit der Spitzhacke. So ein Werkzeug zum Hacken. Und die ist blutverschmiert und voller Haar. Und da ist eine Taube überstehend.
Ja.
Die entsprechenden Verletzungsspuren bei den Opfern, die man eh immer hinterfragt hat, woher das stammt, hinterlassen hat. Das heißt, im Februar 23 finden sie die Tatwaffe.
Hat die Polizei danach nicht gesucht, die ganze Zeit?
Angeblich haben sie eine Tatwaffe gefunden in der Nähe der Leichen. Eine blutbeschmierte Hacke.
Aha. Vielleicht waren es 2 Täter.
Vielleicht war auch diese Tatwaffe, diese erste, vielleicht hat die auch nie existiert.
Du meinst, die waren nur zu faul zum Suchen?
Vielleicht haben sie oberflächlich gesucht, aber offensichtlich, also ich meine, unter den Dielen auf dem Dachboden ist jetzt nicht das Wahnsinnsversteck, was man sich vorstellen kann. Ich kann es dir nicht sagen.
Mhm. Oder es ist eine Tatwaffe vom Großvater.
Na, aufgrund der Menge von menschlichem Haar, was sich daran befindet.
Ja.
Ist das nahezu auszuschließen.
Okay. Weißt du, diesem Großvater traue ich noch nicht.
Nee, keiner traut diesem Großvater. Also ich traue ihm auch nicht.
Ja.
Aber wenn du ihn tatsächlich erschlägst mit einem stumpfen oder stumpfspitzen Gegenstand und mit dieser Gewalt, mit dieser Brutalität bleibt sehr, sehr viel an der Waffe hängen. Ich gehe jetzt mal nicht ins Detail.
Ne? Ja.
Ja. Ich muss dir leider sagen, dass die Akten 1955 geschlossen worden sind. Aber 1986hat der Kriminalhauptkommissar, der sich bis zu seinem Ruhestand damit beschäftigt hat und noch über seinen Ruhestand hinaus, also eigentlich bis zu seinem Tod, hat noch Vernehmungen vorgenommen und hat im Alter von 83 seine gesammelten Akten zu dem Fall an das Bayerische Polizeimuseum übergeben. Das war 2018. Das Problem ist nur, die meisten Akten, die damals angelegt worden sind, die sind halt nicht mehr da. Die wurden vermutlich im Zweiten Weltkrieg zerstört. Zeugenaussagen wurden oftmals erst Jahrzehnte später aufgezeichnet. Zeugen musst du natürlich in der Regel möglichst Minuten danach befragen. Ansonsten wissen alle, wie unser Hirn funktioniert. Die Erinnerung ist trügerisch.
Mhm. Baut sich jeder das zusammen irgendwie, genau, ja. Wahnsinn, das hat den nicht losgelassen, ne? Dieser ungelöste Fall dieser Familie. Das war so wie sein Lebenswerk wahrscheinlich.
Da waren mehrere Polizeibeamten, die das tatsächlich sozusagen als Lebenswerk, das hat ganz viele Leute niemals wieder losgelassen, ja.
Mhm.
Ja. Dieser Hof oder dieses Gelände wurde auch nie wieder bebaut. Das ist jetzt Landwirtschaftsfläche, weil da wollte, wie gesagt, nie wieder jemand auch nur in die Nähe.
Na klar.
Absolut.
Da sind wir wieder beim Aberglauben.
Ja.
Was ist jetzt aus den Jungs geworden?
Aus welchen?
Karl,
Josef und...
Karl, wie gesagt, es gibt auch nach dem Zweiten Weltkrieg Gerüchte, dass ihn jemand gesehen haben will, aber dass er wohl in die Sowjetunion geflohen sein soll und sich dort aufhält. Ist aber nicht belegt. Der Josef, also der aus der Heilanstalt geflohen ist, den hat man tatsächlich nach seiner Flucht aus der Heilanstalt nie wieder gefunden. Es war wirklich eine Jagd nach ihm, aber nie hat ihn jemals wieder jemand gesehen.
Mhm.
Und der andere, der war einer von, wie gesagt, ich habe ja nur drei Hauptverdächtige genannt, es gab aber eigentlich mehr als 10 Hauptverdächtige.
Ja, hast du gesagt. Ja,
man weiß es wirklich nicht. Wie gesagt, das Motiv ist unschlüssig. Es wird ja Raubmord angenommen, aber eigentlich nicht möglich. Dann wirkt es so persönlich. Die Abdeckung der Leichen und alles drumherum ist halt wirkt so emotional. Die Mordwaffe ist rätselhaft. Im Auffindebericht sagt man halt, ne, diese Kreuzhacke, die sei am Tatort gefunden worden. In einem Futtertrog übrigens, neben den Leichen. Dann findet man halt beim Abriss des Hofes diese andere Waffe. Also es ist wild. Es ist wirklich wild.
Richtig wild, ja. Ein sehr chaotischer Fall.
Ein sehr chaotischer Fall. Mit dem sich übrigens gerne Polizeikommissaranwärter beschäftigen. Im Jahr 2007 sollten sich 15 Polizeikommissaranwärter bei ihrer Abschlussarbeit mit diesem Fall beschäftigen und sollten sagen, wen sie für den Täter halten. Und alle haben, alle 15, unabhängig voneinander, denselben Täter genannt.
Karl, ich glaube immer noch, dass es zu zwei... Also meine Theorie ist ganz andere.
Okay, bist erzähl.
Du erst?
Ja, erzähl.
Okay. Also meine Theorie ist gerade, dass Karl sich rächen wollte, ja, für die untergejubelten Kinder, die dann doch nicht seine sind, irgendwie für die Schande. Wir erinnern uns, Victoria hat sich ja auch nochmal mit jemandem im Wald getroffen. Das kann entweder Karl gewesen sein oder, wie hieß Nummer zwei, Leo, nee.
Lorenz?
Oder Lorenz. So, Karl und Lorenz haben sich zufälligerweise im Wald getroffen. Die haben sich ausgetauscht. Ja, mir wurde auch schon ein Kind untergejubelt. Ja, aber das ist der Vater irgendwie. Hier ist Rieseninzest. Wir müssen die Familie ausrotten. Haben mitbekommen, dass Josef aus der Irrenanstalt geflohen ist. Das wussten die beiden Jungs schon. Die sind hin, haben die Familie niedergeschlagen, zu zweit. Aber einer konnte es nicht durchziehen. Und ich schätze, das war Karl. Karl ist wieder geflohen. Lorenz hat die Tat zu Ende gebracht. Und untergeschoben haben sie es, weil sie ja wussten, Josef ist ausgebrochen. Es wird also so sein, dass er als Hauptverdächtiger erstmal in Frage kommt. Und dann sind sie einfach von dannen gezogen. Und Josef war eigentlich gar nicht dabei beteiligt. Der hatte gar nichts damit zu tun. Oder kam noch zufällig vorbei, hat die Leichen gesehen und hat sich gedacht, nee, ich brauche nicht viel Geld, aber ich habe Hunger. Der ist ja ausgebrochen. Ja, wo kam der denn unter die ganze Zeit?
Hm. Spannend. Also ich denke auch, dass der Josef tatsächlich nichts damit zu tun hat, weil jeglicher, persönliche Bezug, jeglicher persönliche Bezug fehlt. Also für mich, auf mich wirkt die Tat auch persönlich und emotional belastet. Und deswegen denke ich, es muss jemand gewesen sein, der die Familie kannte. Es steht natürlich auch immer noch der Verdacht im Raum, dass es wirklich einen Zusammenhang mit der Ankunft dieser neuen Magd gibt.
Stimmt, die habe ich vergessen.
Mhm. Weil deren Familie und deren Verhältnisse und so weiter hat man überhaupt nicht beleuchtet. Damit hat man sich wirklich nicht groß auseinandergesetzt.
Mhm. Ich habe es ja auch gerade vergessen. Mhm. Nein, für mich hängen die Männer unter einer Decke. Sag ich dir.
Ich bin auch der Überzeugung, also auch damals war die Polizei der Überzeugung, dass es sich um mindestens zwei Täter gehandelt haben muss.
Mhm.
Ich denke, rein theoretisch ist einer in der Lage, das zu alleine durchzuziehen, diese Wahnsinnstat. Aber es ist sehr unwahrscheinlich. Es ist ein Kraftakt, es ist... Und die Opfer haben sich ja auch nicht gewehrt, aber damit kannst du ja auch nicht rechnen. So, du hast ja mindestens einen Mann und du hast mehrere, drei Frauen, die erwachsene Frauen, die sich wehren können. Also weiß nicht, ob du da alleine in den Hof reingehst und sagst, ich zieh das alleine durch, glaube ich nicht.
Und Johanna, auch diese, du sagst es, diese Stresssituation, ja, also der Großvater wird sich nicht wehrlos erschlagen haben lassen. Ja, auf gar keinen Fall. Dann hast du drei schreiende Frauen oder irgendwie mit... Mhm. Irgendwas zuschlagen oder was, weißt du, so, also du hast ja vier erwachsene Leute, gegen die du alleine kämpfen musst und zwei Kinder, die das ansehen, ja, die vielleicht und höchstwahrscheinlich auch schreien und weinen. Also du bist ja unter unheimlichem Stress.
Wobei man sagen muss.
Das kannst du nicht alleine packen.
Nee, das denke ich auch so. Wobei man sagen muss, ne, dass von dem Ort, wo die ersten, wo die vier Leichen, die drei Leichen gefunden worden sind, also die.
Ja.
Ne, der Andreas, der Bauer, seine Frau und ihre Tochter, bis zum Haupthaus dazwischen ist belegt, dass man nichts hört. Das heißt, selbst wenn die ersten drei Personen, die angegriffen und ermordet worden sind, geschrien haben, hat man davon im Haupthaus nichts hören können.
Weil die Magd sie vorher vergiftet hat. Und erst dann haben die Männer zugeschlagen. Und die Magd war entweder Karl oder Lorenz Neue.
Aber die kam doch erst kurz vorher an. Trotzdem? Ja?
Frauengiftmord, hallo.
Ja, das ist, kannst du bei mir auf die Tür, ne? Ja, spannend. Aber diese Polizeikommissaranwärter, wie gesagt, die einen ja. Namen gesagt haben, alle 15, man hat gesagt, dieser Name darf nicht bekannt gegeben werden, weil es noch Nachfragen gibt.
Bitte?
Ja.
Bitte?
Mhm. Ja.
Was ist denn das für ein Argument? Weil es noch Nachfahren gibt. Ja, bitte erzähl weiter.
Das letzte Obskure finde ich, 15 Jahre nach dieser, also das war, ne, diese Abschlussarbeit war im Jahr 2007. Mhm. 15 Jahre später, also vor kurzem quasi,
ja.
hat sich die Projektleiterin der damaligen Abschlussarbeit zu Wort gemeldet, warum auch immer nach 15 Jahren, und hat gesagt, dieser Hauptverdächtige oder dieser Täter, der benannt wurde, der war es auf gar keinen Fall.
Hä?
Ja.
Was? Ist die Familie des mutmaßlichen Haupttäters sehr bekannt oder lebt da noch im Ort? Oder warum hat man die so geschützt?
Ich kann es dir nicht sagen.
Das ist schon wieder bayerischer Klüngel.
Ja. Wo ist denn oder Fürstenfeldbruck? Ist das denn?
Bei München.
Ach, das ist in Bayern. Ah ja, okay. Also das, ne, das ist diese Beamtenfachhochschule, wo die Abschlussarbeit geschrieben haben, ist in Fürstenfeldbruck. Das heißt, wir sind im Bayerischen, genau, alles Bayern, auch die Projektleiterin ist aus Bayern.
Johanna,
ja.
Hieß einer der Täter mit Nachnamen Strauß?
Ich gucke mal. Ich glaube nicht, das wäre mir aufgefallen, aber ich gucke.
Okay.
Ich gucke nach den Verdächtigen. Es sind so viele. Jäger, Perkel.
Es sind so viele.
Fast alle hießen, also es gab 4 oder 5, die Josef hießen.
Thaler,
Rhein, Siegel, Schler, Weber. Tatsächlich nicht.
Wen deckt man? Jemand, der Politik macht. Also, weißt du?
Ja, das ist richtig. Das ist richtig.
Also jetzt, ich bin ja schon so angespannt. Wie muss es deinen Zuhörern gehen? Gibt es wirklich? Ich stehe so. Wurde der Fall geklärt? Irgendwie.
Ich muss es leider sagen, es ist bis heute ein Cold Case, der aber die Leute immer noch nicht loslässt. Er wurde 2-mal verfilmt. Das letzte Mal, glaube ich, 2009. Hinter Kai Feck heißt der eine Film und Tannöd heißt der andere Film. Da ist in dem Ort auf jeden Fall zu einer, also man sagt wirklich, es gab eine Kai Feck Hysterie zu der Zeit. Also mehrere tausend Menschen waren bei der Beerdigung und so weiter. Die Bevölkerung spekulierte und, hatten wir ja schon gesagt, begab sich auf eine Jagd nach Tätern. Es wurde wirklich alles getan, aber es kam auch zu immensen Fehlern bei der Spurensicherung, bei Zeugenbefragung hatten wir ja schon. Dann diese erstmal typische, wir gehen in Richtung Hausierer und Gewaltverbrecher. Ja, kann man sich natürlich angucken, aber es wurde in völlig falsche Richtungen ermittelt. Bestimmt mit dem besten Wissen und Gewissen, aber trotzdem bis heute nicht geklärt.
Du weißt, dass ich heute noch den Film sehen werde.
Ich habe mir die
Johanna, wir müssen dahin.
Tatsächlich werde ich mir jetzt einen der beiden Filme auch angucken. Aber der eine ist, glaube ich, so ein Mystery-Thriller und weiß nicht genau, qualitativ kann ich es nicht einschätzen. Mhm. Und der andere ist Krimi angelehnt an den Fall. Du, ich gucke den Film jetzt auch, das kannst du wissen. Ja, ich fand, es war einer der obskursten Fälle, also wirklich mit Medium und mit diesen Verdächtigungen, mit diesem Inzest, also ein irrsinniges.
Ja, und das nicht aufklären, bis heute nicht aufklären. Ich meine, die Leichen gibt, also kann man so weit zurück, könnte man da jetzt noch DNA nehmen? Du hast ja gesagt, eine Tatwaffe haben sie ja gefunden, das war ja auch sehr viel Blut dran und Haare und so, ne?
Es ist möglich.
In Sachen Fingerabdrücken.
Es ist tatsächlich möglich. Fingerabdrücke glaube ich nicht mehr. Das hat man glaube ich zwischenzeitlich versucht und es war nicht möglich, von der Mordwaffe Fingerabdrücke zu nehmen. Also DNA wäre mit Sicherheit irgendwie möglich, wenn man die Mordwaffe wirklich absolut luftdicht verpackt haben sollte seitdem, was mit Sicherheit nicht der Fall ist.
Ja.
Man könnte natürlich die Knochen exhumieren. Mhm. Aber dann kannst du, also DNA lässt sich daran nicht feststellen, du kannst halt nur die Verletzungen sozusagen begutachten, aber da kein weiches Gewebe mehr vorhanden ist, wie Organe oder ähnliches, wirst du da nichts mehr feststellen können von wegen Vergiftung oder anderen Verletzungen.
Ich denke gerade an Dexter. Mhm. Also aus welchem Winkel hat jetzt, man kann ja schon feststellen, wie groß war der Mensch, wie viel Kraft musste der Mensch gehabt haben. Genau, oder wie gesagt, man geht ja eh schon von zwei Tätern aus. Ja. Wenn du 6 Leute umbringst, du machst ja keinen Rundumschlag. So einen Roundhouse-Kick machst du ja nicht. Ja.
So. Gab's auch schon, so ist nicht, ne? Also wir können uns auch komplett irren und es war tatsächlich ein Einzeltäter. Kann rein hypothetisch, theoretisch ist das möglich. Ein großer, was weiß ich, großer, wirklich tatkräftiger, nee, tatkräftig ist in dem Zusammenhang falsch, entschuldigen. Ja. Muskelbepackter Mann, wollte ich sagen. Rein theoretisch geht das.
Und warum hat man als Gemeinde kein Interesse daran, das aufzuklären?
Das Interesse war da, das war groß. Und sie haben sich nach Kräften bemüht, so ist es nicht. Ja.
Das Öffentliche, aber vorhin hast du ja irgendwie angeschnitten, dass man den Täter nicht gefunden hat, aber auch nicht weiter verfolgt. Also ich hatte es zumindest so verstanden, als ob man das so ein bisschen unter den Teppich gekehrt hat.
Ach so, entschuldige, nee, das war dann falscher Eindruck, der von mir vermittelt wurde. Nee, das auf keinen Fall. Nee. Mhm. Ich finde, man hat halt sehr schnell in diese Richtung, ne, sozusagen Wegelagerer oder ähnliches müssten das gewesen sein. Auf keinen Fall war das jemand aus dem Ort. Ne? Man kennt so diese Denkweise. Das war halt erstmal sehr präsent, dieses Ermitteln. Da kann es natürlich passieren, dass man sich da verrennt.
Skandalös, wirklich. Skandalös. Boah, ich muss den heute direkt gucken. Direkt.
Pass auf, du guckst den einen Film, ich guck den anderen und dann berichten wir uns. Was hältst du davon?
Ja, dann treffen wir uns nochmal.
Ja, finde ich gut.
Machen wir das so. Eine Analyse.
Ja, zusammen.
Ja. Ruf mich an, ich komme sofort. Ich komme. Ich bringe Brezen mit und der Würstel und dann geht's los.
Ich möchte einen Leberkassemi.
Ein Leberkassemi.
Den gibt's auch in vegan, schmeckt gar nicht so schlecht.
Dafür kommt man in Bayern ins Fegefeuer, wenn man ein Vegan. Das kann ich nicht mehr. Ich kann auch keinen Radler oder Cola-Bier oder sowas. Also ich habe vieles abgelegt, aber ja.
Verstehe ich, alles gut.
Beim Essen hört und beim Trinken hört die Freundschaft auf.
Das verstehe ich. Du, bei mir geht auch nichts über Klöße. Also Thüringer Klöße über alles. Da bin ich auch sehr lokalpatriotisch, kulinarisch gesehen.
Und wir machen es vormittags, dann komme ich mit Weißwürsten. Schön zum Familienmord und Weißwürsten.
Gut, dann bringe ich mein Rotkraut und meine Klöße mit.
Ja, man merkt, wir kommen jetzt aus Berlin. Katerfrühstück. Ja, also...
Ja, es tut mir leid, dich mit einem Cold Case natürlich jetzt gestraft zu haben. Ist immer so ein bisschen unbefriedigend, ich weiß.
Ja.
Aber der Fall war es mir irgendwie wert. I'm sorry.
Ja. Nee, Anbau passt überhaupt nicht entschuldigen. Also was für ein Fall, Wahnsinn.
Oder?
Ich muss gleich recherchieren.
Das macht auch tatsächlich das ist so ein bisschen Rabbit Hole bei diesem Fall, wenn man damit anfängt. Aber ja, wenn du neue Erkenntnisse hast, bitte teil sie unbedingt mit mir, mit uns allen.
Was ich hier alles rausgehauen habe. Ja, es könnte so gewesen sein. So. Ja, aber
spannend. Ja gut, dann würde ich sagen, ne, es ist jetzt noch früh am Tag. Jeder hat jetzt seine Hausaufgabe. Wir gucken den Film.
Ich fahre mit dem Uber nach Hause.
Oh Gott.
Nein, alles gut. Aber ich bin gespannt, was deine ZuhörerInnen so sagen werden oder in die Kommentare schreiben werden.
Ja, äußert gerne eure Theorien. Ja. Ich bin gespannt. Oder vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Fakten oder Spuren, die ich nicht kenne. Vielleicht ergibt sich auch noch was, bis die Folge rauskommt. Man weiß es nicht. Ja, ich freue mich über jede Theorie. Ich finde sowas sehr, sehr spannend.
Wahnsinn, Johanna. Also, ja, also mir ist ein bisschen schwummerig jetzt.
Mir auch.
Ja, aber vielen Dank also für deine Recherche, fürs Heraussuchen, dass ich deine Gästin sein durfte. Wirklich, wirklich spannend. Ja.
Es wäre natürlich schöner gewesen, diese Folge persönlich sozusagen aufzunehmen, aber mit Erkältung habe ich darauf verzichtet, schweren Herzens. Aber wenn wir uns das nächste Mal sehen, zeige ich dir auch gerne mal die Fotos, die ich gefunden habe zu diesem Fall, auch sehr, sehr aufschlussreich teilweise. Und dann können wir da gerne nochmal drüber reden.
Gerne.
Und jeder ist das Obskure seiner Wahl. So. Und bis dahin gilt, passt bitte alle auf euch auf, besonders in ländlichen Gegenden. Bei Einödhöfen gehe ich jetzt wahrscheinlich auch anders vorbei, wobei ich das vorher auch schon so ein bisschen angegruselt fand, gebe ich offen zu. So einsame, verlassene Höfe haben immer sowas für sich, finde ich.
Fahrt nicht allein nach Bavaria.
Nein, das sowieso nicht. Danke, dass ich also einen tollen, wissenden und ursprünglich bayerischen Gast hatte. Und dann noch mit so einer tollen Stimme. Besser geht's ja nicht.
Mei, danke, gell. Du Herzi. So. So, aber jetzt auf Berlinerisch. Ich küsse dein Herz.
Ich küsse zurück.
Ja?
Das war hessisch.
Johanna, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir. Wir hören und sehen uns sowieso bald.
Sowieso.
Jetzt, zeitnah. Genau.
Juti.
Saugeil. Dank dir.
Servus, Spotzen.
Juti.
Juti.
Das war Die Zeit der Bestien. Eine Produktion von Studio Mauzbert. Skript und Recherche Johanna Magdalena Schmidt. Schnitt und Mischung Jonas Knopf. Musik Felix Fleischmann.